Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo Brenda.
Hallo Christiane.
Im Zoom-Fenster unter uns ist unsere heutige Gästin und zwar ist das heute die Anna. Hallo.
Hallo.
Wir freuen uns so stark, dass du bei uns bist.
Ich erkläre mal den
Gästen kurz, wer du bist, was du tust, warum wir uns so freuen, dass du da bist. Du bist ursprünglich aus Wien, wohnst jetzt in Vorarlberg und darauf werden wir noch zu sprechen kommen, weil wenn man dich dann länger sprechen hört, dann wird man sich denken, what? No, okay. Momentan studierst du Psychologie und arbeitest im Sozialbereich und bist auch Volleyball-Coach, was ich super finde, weil Volleyball ist, so, ist der beste Sport, den es gibt auf der Welt.
Genau.
Muss man schon so sagen.
Stimmt.
Und worüber wir mit dir reden wollen und worum es so ein bisschen gehen soll und was das Thema ist und wie das lautet, weil das kennst du ja auch noch nicht, das erklärt jetzt die Brenda.
Ja, aber ich muss ein bisschen vorwegnehmen, dass es ja eigentlich du geschrieben hast, das Thema und die Einleitung. Deswegen wird auch gleich klar sein, dass ihr es schon ein bisschen kennt. Weil das Thema ist nämlich, sei frech und wild und wunderbar. Wie findet man sich selbst und wo? Und das ist nämlich ein Zitat von Bibi Langstrumpf. Und wie die Christiane mir vorgeschrieben hat, steht da, Bibi war nämlich Annas Kindheitsheldin. Also das ist mal das Thema. Und wenn man dir zuhört, könnte man meinen, du bist seit jeher Vorarlbergerin. Dem ist aber nicht so. Aufgewachsen bist du in Wien und auch nicht als die Anna, die du heute bist. Wir wollen mit dir darüber sprechen, wie du dich gefunden hast, ob du überhaupt nach dir suchen musstest, welche Steine du aus dem Weg räumen musstest und ob dich das Wegräumen stärker gemacht hat. Das ist unser Rahmen, den wir ein bisschen abgesteckt haben.
Sehr spannend. Sehr spannend. Ja. Ich freue mich drauf.
Wir uns auch. Wir fangen auch aber wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Genau. Bist du bereit?
Ich probier's.
Film oder Serie?
Tatsächlich fast weder noch. Also Serie gar nicht. Film selten. Aber wenn, dann Film.
Ausschlafen oder früh aufstehen?
Früh aufstehen.
Inspiration hole ich mir durch?
Durch die vielen spannenden Begegnungen mit Menschen, also nicht durch, sondern von den vielen Begegnungen mit den Menschen.
Als Kind wollte ich werden?
Ärztin.
Was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Ich glaube, das war ein Ratschlag von mir selbst. Und zwar, lebe das Leben, das für dich stimmig ist und richtig ist.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Also gutes Essen auf jeden Fall einmal. Und ansonsten gern Freunde treffen. Das ist einfach für mich, kann man mal gute Freunde machen.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
Also spannend fände ich es immer, nachdem ich ja jetzt nicht mehr die Jüngste bin, doch auch aus der Kindheit Videos zum Sehen.
Abschalten kann ich am besten bei?
In die Berge, in Vorarlberg.
Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
Ich habe eigentlich gar keine wirkliche Playlist, wenn ich ehrlich bin. Aber gerne, also was ich gerne höre zum Abschalten, klassische Musik, Geige, Klavier, höre ich sehr, sehr gern. Und sonst klassisch Radio Vorarlberg.
Danke sagen möchte ich.
Ich glaube, es gibt jeden Tag irgendwie die Möglichkeit, Danke zu sagen. Aber wenn ich rückblickend sehe, ich wahrscheinlich allen Menschen, die mich irgendwie auf meinem Weg begleitet haben, mich unterstützt haben und auch ja immer zu mir gestanden sind, Freunde, Familie.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Schwarz. Also ich trinke tatsächlich gern auch im Winter einen Tee, aber sonst, wenn ich Kaffee trinke, dann schwarz.
Perfekt. Questions to go gemeistert. Sehr gut gemacht.
Yeah. Dankeschön.
Erste Hürde,
ja.
Gehen wir gleich weiter zu unseren großen Vier mit Milch und Zucker Fragen, wo ich die erste habe für dich. Und zwar, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast, also auch wenn du jetzt nicht so oft Kaffee trinkst, weil es geht ja trotzdem irgendwie darum, nicht wie er geschmeckt hat, sondern in der Umgebung oder mit wem er den getrunken hat.
Also auch da kann ich, glaube ich, keinen speziellen Moment in Erinnerung. Ich glaube, das ist wirklich die Begegnungen, die Menschen sind, mit denen du den Kaffee trinkst. Und ich bin jetzt auch keine Kaffeekennerin, das muss ich auch sagen. Ja. Ich trinke einfach gerne Kaffee und da ist die Umgebung, das kann bei mir daheim sein, das kann auch bei Freunden sein, in einem guten Kaffeehaus sein. Also das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es keine spezielle Begegnung jetzt, wo ich sage, das ist der beste Kaffee, den ich getrunken habe.
Wir Wienerinnen unter uns, ja, und du bist ja auch noch ein bisschen Wienerin im Herz, das wird man nicht los. Du hast zwar das Ur anbekommen, aber trotzdem. Aber in Wien ist es auch, ist es eher total ein Teil der Kultur, irgendwie Kaffee zu trinken zu gehen im Kaffeehaus. Mhm. Ist es in Vorarlberg auch so oder hat sich das für dich verändert?
Ich bin, glaube ich, war auch nie die klassische Kaffeehausgängerin. Das okay. war ich nie. Und somit hat sich das in Vorarlberg für mich auch nicht verändert. Es gibt aber schöne Orte in Vorarlberg, wo du Kaffee wirklich trinken kannst. Und wir haben ja ganz, ganz viele schöne Plätze bei uns in Vorarlberg. Ja, und da hat sich jetzt nichts verändert gegenüber Wien.
Okay.
Aber ich glaube, die klassische Kaffeehauskultur, die du jetzt als, oder ihr jetzt als Wienerinnen meinen, die kenne ich und gibt es so, glaube ich, in Vorarlberg nicht.
Also man wird Wien los, aber Wienerin wird man nie los.
Muss ich das jetzt kommentieren?
Nein, also man darf schon ein bisschen Witze machen zwischen Ost und West, ja, oder?
Das darf. Ja, das ist okay. Aber ist okay.
Fangen wir am Anfang an. Wie war dein Weg nach Vorarlberg? Wie bist du dorthin gekommen? Was hat dich aus Wien weggetrieben?
Weggetrieben hat mir meine Veränderung, meine Entscheidung zu mir zum Star, zum sagen, ich lebe das Leben, das für mich stimmig ist, das für mich richtig ist. Und das ist auch einhergegangen mit einer örtlichen Veränderung. Und die hat mich, also ich habe einfach gesehen, wenn ich neu anfange, dann ist es in Vorarlberg. Und das hat auch noch einfach einen Grund. Ich bin zweimal auf Urlaub gesehen in Vorarlberg und habe mich verliebt in das Land. Haben mir gedacht, das sind die Leute einfach ganz, ganz fein. Da hast du die Spitze, da ist Lichterstadt, da bist du überall gleich. Ja, das ist klein und konservativ, was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass man gerade nach Vorarlberg geht in meiner Geschichte. Aber ja, das war die Entscheidung, dann nach Vorarlberg zu kommen. Und ich habe Ende 2018 habe ich die Entscheidung getroffen, oder ja, zweites Halbjahr 2018, und Anfang 19 habe ich meine Koffer gepackt und bin nach Vorarlberg gezogen.
Wie du jetzt gesagt hast, okay, Wien lasse ich jetzt hinter mir, Vorarlberg ist. Wie war so war dein Umfeld so, aber warum, bleib doch bei uns und warum willst du weg von da?
Ja, die Geschichte ist ganz einfach erzählt, ja, ich bin nicht als die Anna, die ich jetzt bin, zur Welt gekommen. Ich bin einfach als Bub auf die Welt gekommen und habe 48 Jahre einfach ein Leben gelebt, das nicht stimmig ist. Aber das war halt zu der Zeit, hat's das nicht gegeben, oder da hat man nicht sagen können, ja, du fühlst halt anders, du fühlst den falschen Körper. Und dann versuchst du immer wieder, ja, die Rolle zu erfüllen, die dir eigentlich von der Gesellschaft irgendwo vorgegeben wird. Der Bub zum See, der Mann zum See. Und das funktioniert natürlich, ja, nicht wirklich gut. Du versuchst es zwar immer, weil du dir sagst, ja, du bist krank, mit dir stimmt etwas nicht. Und ja, das ist immer in so einem Wellental, geht das dann auf und ab und der schönen Tiefen. Aber du spürst innerlich, dass etwas nicht stimmt. Und das habe ich schon sehr, sehr bald, also sehr, sehr früh in meiner Kindheit schon gemerkt, dass das der Fall ist. Aber du willst es nicht wahrhaben, oder? Und ja, das hat aber dann wirklich verspisst zu meinem 47. Lebensjahr gebraucht, bis ich dann die Entscheidung getroffen habe, so jetzt gange ich den Weg und jetzt stand ich zu mir und jetzt unternehme ich alle Schritte, die notwendig sind, damit du das machen kannst. Genau, und dann die Folge ist dann die Entscheidung nach Vorarlberg zum Kopf.
Ich muss jetzt eine kleine blöde Frage am Anfang stellen. Und zwar, ist es nicht eigentlich wahnsinnig nervig, dass wenn du sagst, ich entscheide mich, weil mir gefällt Vorarlberg, ich übersiedle dahin, es gefällt mir gut, da zu leben, ist es nicht wahnsinnig nervig, dass es immer gleich verbunden wird, ach so, ja, du hast eine wichtige Entscheidung liegen getroffen, eh klar. Ja? Also dass immer praktisch alles, was man tut oder was du tust, immer verbunden wird mit deiner Geschichte, im falschen Körper geboren zu sein.
Nein, ich würde es nicht als nervig bezeichnen. Okay. Ich gehe sehr offen mit dem Thema um. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Ich merke das jetzt in Vorarlberg, jetzt ich merke das auch beim Schaffen. Und ich glaube, dass du da auch sehr viel Vorbildwirkung haben kannst mit dem. Ich könnte natürlich sagen, ich mag mit meiner Vergangenheit nicht mehr konfrontiert werden und mir nicht immer erklären müssen. Aber ich glaube, dass das gerade wichtig ist. Und gerade in der heutigen Zeit noch mehr mit Identitätsfindung in der Jugend. Und wenn es da jemand gibt, der genau diesen Weg durchgemacht hat und was da auf einem wartet, ist das einfach ganz, ganz wichtig. Und vielleicht gerade immer wieder der eine oder andere drauf und sagt, ja, kann da mit der Anna, vielleicht ist da etwas, sie ist groß, sie ist blond oder brünett oder lange Haar, aber irgendwie ist sie groß und dann hat sie vielleicht ein bisschen tiefere Stimme. Und bevor die Menschen oder die Leute darauf auch spekulieren, sie können mich ganz oft immer fragen und dann erzähle ich um meine Geschichte. Also ich gehe jetzt natürlich nicht auf die Straße oder ins Einkaufszentrum und sage so, mit dem Schild und meinem Körper. Es war früher mal der Thomas. Also das mache ich nicht. Aber wenn es einfach passt, in die Situation passt, dann gehe ich sehr offen damit um. Und deswegen auch, es ist schon jede Frage einfach in Ordnung.
Weil es ist sehr bewundernswert, weil ich glaube, es ist irgendwie, gerade was das betrifft, ist es immer so schwarz und weiß gedacht. Und da gibt es so viele Leute, die irgendwie sagen, jede Person, die in einem falschen Körper geboren worden ist, muss immer bereit sein, alle Fragen zu beantworten, weil das ist ja alles so. Und das, ich glaube, das macht es vielleicht auch manchmal schwierig. Weil nicht jeder von uns will erzählen, warum die Christiane nach in die USA gegangen ist oder was auch immer. Du wirst nicht immer alles von dir geben müssen.
Na, und das ist schon eine ganz persönliche Entscheidung. Und ich glaube, da geht jeder ganz anders mit dem Thema um. Manche mögen das auch nicht, manche mögen mit ihrem vergangenen Leben einfach abschließen und sagen, das ist meine Vergangenheit und das ist aber auch vergangen. Mhm. Ich meine, das ist bei mir auch. Aber du findest bei mir in Social-Media-Kanälen auch Fotos von früher. Und andere sagen, sie löschen alles aus, sie vernichten alles, sie zerstören, verbrennen Fotos und dergleichen. Das habe ich alles nicht gemacht. Weil das ist ein Teil von mir, das ist meine Vergangenheit. Das sind, ja, 47 Jahre einfach gewesen. Und ich kann nicht 47 Jahre aus meinem Leben auslöschen. Aber ich kann sie richtig einordnen und sie sind vergangen. Und das ist jetzt mein wahres, das ist mein richtiges, stimmiges Leben auch.
Wie du mit 47 gesagt hast, so, es ist, die Welt ist bereit für Anna und Anna ist bereit, jetzt da zu sein. Was war der Auslöser? Was hat 47 Jahre warten müssen?
Es hat nicht den einen speziellen Tag gegeben. Ja, natürlich bin ich dann auf der Gruft gewacht am Morgen und habe gesagt, es ist jetzt soweit. Das ist ein Gefühl. Da hat es jetzt kein Ereignis gegeben, was ich gesagt habe, das ist es jetzt, sondern das ist ein Gefühl. Und ich glaube, dass das auch zur richtigen Zeit passiert ist, weil die Frage ist natürlich zu mir dann öfters geheuer, wieso hast du so lange gewartet, wenn du es eh gewusst hast, schon seit deiner Kindheit. Aber ich glaube, dass alles seine Zeit braucht und seine Zeit hat, wenn es passiert. Und ich glaube, dass das früher bei mir, ja, möglicherweise mit viel, viel mehr Problemen behaftet sie wäre, als es jetzt war. Und darum hat es einfach so lange gebraucht. Und das ist gut. Klar, jetzt ist meine Lebenszeit nach hinten natürlich in irgendeiner Form begrenzt. Ja. Aber wenn du mich jetzt fragst, ich fühle mich einfach viel, viel jünger, als ich damals im früheren Leben mich gefühlt habe. Insofern ist es die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt gewesen.
Das ist so schön. Also die Brenda hat ja schon gesagt, wir kennen uns ein bisschen länger. Also ein paar Jahre. Wenn wir schon einmal miteinander geredet haben in einem Podcast-Setting, sagen wir so. Und es ist irgendwie, ich habe dir auch, wie ich dich gefragt habe, ob du bei uns mitmachen willst, ich gesagt, dass du mir so arg in Erinnerung geblieben bist, weil du einfach so fröhlich warst die ganze Zeit. Und auch jetzt, ich finde das so schön, dir zuzuschauen, weil du bist einfach so fröhlich und so sonnig die ganze Zeit. Das ist so nett, das zu sehen.
Also ich war immer schon ein fröhlicher Mensch. Ich würde nur sagen, jetzt ist es richtig und authentisch, was es früher nicht war. Ich war früher, ja doch, ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, also ich bin nicht mehr eingebildet. Also ich war sehr, oder habe auf andere sehr distanziert, sehr eingebildet gewirkt. Aber das ist einfach rückblickend auch ein Schutz, nämlich die Angst davor, dass vielleicht, wenn ich mich zeigen würde, wie ich wirklich bin, dass irgendwer das sieht. Und da bist du natürlich verletzbar. Und darum sage ich, es hat alles seine Zeit. Und früher hätte ich das vielleicht einfach noch nicht geschafft. Und jetzt, das ist jetzt die wahre Anna ohne Schutzhülle. Das ist, ja, genau. Und umso gestärkter.
Würde Anna Thomas mögen und Thomas Anna mögen?
Ja. Ja, definitiv. Die Frage ist spannend. Die Frage ist sehr spannend. Ja, ja, natürlich wird Thomas Anna mögen und Anna Thomas mögen. Ja.
Aber ist es genau auch dieser Punkt zu sagen, ist Thomas für dich eine andere Person? Ist es, wenn du in die Vergangenheit blickst und sagst, okay, wie war das die ersten 47 Jahre? Ist das für dich irgendwie eine andere Person oder erkennst du dich schon noch jetzt noch wieder?
Na, du hast es mit der Frage schon vorweggenommen, oder? Mag Thomas Anna und umgekehrt? Also ich würde es fast sagen, wenn ich das betrachte, könnte es mein Bruder sein. So würde ich das fast jetzt einordnen. Und natürlich änderst du dich nicht komplett, das ist ja klar, oder? Aber es verändern sich ja schon einige Dinge. Ja, auch von der natürlich äußerlich, klar. Und aber auch von der Psyche ist das einfach schon ein sehr, sehr spannender Weg, den man da geht.
Also wie war das? Du hast mit 47 gesagt, so, ich stehe jetzt dazu, ich fühle mich als Frau, ich möchte das Frau leben und ziehe nach Vorarlberg. Aber das ist ja eine wahrscheinlich sehr verkürzte Darstellung von dem, wie der Weg tatsächlich war und eine sehr vereinfachte Darstellung, nehme ich mal an.
Die ist vereinfacht. Die stimmt grundsätzlich, aber ist sehr vereinfacht, weil damit du diesen Weg der Geschlechtsangleichung oder des Wechsels, des Geschlechtswechsels machen kannst, gibt es ja einfach auch in Österreich aber gesetzliche Vorgaben. Das fängt bei Psychotherapie an, das geht zum Psychologen, zum psychologischen Test, das geht zum Psychiater und es braucht einfach Gutachten, damit du mit gegengeschlechtlicher Hormontherapie überhaupt anfangen darfst. Also das ist gesetzlich geregelt, schlicht und einfach. Und der Weg blieb und niemand erspart. Klar könntest du sehr, sehr viel Geld in die Hand in Asien fliegen und dort dich operieren lassen ohne irgendetwas. Das geht natürlich, aber das macht keiner, der das ernsthaft in Erwägung zieht, macht das, weil es mit sehr, sehr viel Risiken verbunden ist. Und ich glaube, dass das ganz gut ist, dieser Prozess, weil du dadurch auch die Möglichkeit hast, jetzt speziell in der Psychotherapie, sich auch intensiv mit dir auseinanderzusetzen. Das braucht's, ja, das war auch notwendig, auch bei mir. Aber das ist die Frage von meiner Therapeutin nie gehört, da war nie Zweifel da, dass es die Anna ist und nicht der Thomas. Also da hat's, das war relativ schnell klar, weil ich mich davor ja auch schon angefangen habe, mit mir natürlich auseinanderzusetzen, zu fragen, was ist es? Ist es das wirklich? Oder ist es einfach etwas, was da irgendwie im Raum steht, aber das war für mich keine Frage. Und somit ist insofern der Weg gut. Und dann kommt halt irgendwann einmal der Moment, das ist ein Prozess, bei mir hat das ungefähr, ist das ein knappes Jahr gewesen, mit Therapie und Psychologen, Psychiater. Und dann kriegst du irgendwann mal den Gutachten in die Hand, oder? Und dann hast du den Zettel in der Hand, wo drin steht, ja, es ist so, Diagnose, Transidentität und das ist die Voraussetzung oder die Grundlage, damit du den anschließend mit Hormontherapie überhaupt starten darfst, damit das dann auch von Krankenkassen übernommen wird. Und dann hast du den ersten Termin bei deiner Hormonärztin und dort erzählst du noch einmal deine ganze Geschichte, weil die will das natürlich auch wissen. Geht aber dann keine Stunden, sondern das hat halt eine Zeit gebraucht, aber das erzählst du noch einmal da. Und dann schreibt sie dir ein Rezept auf, bespricht mit dir, welche Hormone sie dir verschreibt. Und dann gehst du da raus, strahlend mit dem kleinen, ich glaube, es ist sogar ein roter Zettel, wie das Rezept damals war, glaube ich nicht. Und mit dem, und da steht dann das Hormon drauf, was du dir in der Apotheke holst. Und ich war dann mein erster Weg sofort in die Apotheke nach dem Termin und irgendwie ganz schüchtern habe ich den Zettel dort in der Apotheke abgehauen und ich hoffentlich fragt den nicht irgendetwas, ja, vielleicht muss ich da jetzt nicht irgendetwas beantworten. Und dann kriegst du halt dieses, in meinem Fall ist es ein Gel, das du auf die Haut aufträgen musst. Und ich bin dann heimgefahren, haben mir das Gel aufgeträgt und bin am nächsten Morgen ins Bad rein und haben mir gedacht, hat sich jetzt schon was verändert? dann starrst du vom Spiegel und ist okay, nein, hat sich nichts verändert, alles gehe ich her. Und das geht am nächsten, übernächsten Morgen und dann denkst du, hey, da geht ja gar nichts. Es tut sich genau gar nichts. Und irgendwie schaust du dann immer und denkst, vielleicht ist da ein bisschen was dazugekommen oder da und der Brust vielleicht, ja, Kleele. Aber irgendwie, na doch nicht. Und das braucht wirklich ja, Monate, bis du erste wirkliche Mal ein bisschen Veränderung siehst. Das ist dann so eine schwierige Zeit, wenn du dann mit den Hormonen nimmer mehr so ganz eindeutig Mann bist, aber auch noch nicht ganz eindeutig Frau. Also du bist in dieser Übergangsphase und die ist halt, ja, die ist extrem schwierig, weil du lebst ja dann schon auch als Frau in dem Fall, in meinem Fall. Also du bist schon immer, du gehst schon immer aus auf die Straße als Mann, sondern eben als Frau. Und es erkennt dich aber noch, viele erkennen dich einfach noch als Mann. Mhm. Und du bist natürlich auch unsicher, oder? Das ist ja neu für dich. Alles, was du davor als Mann ganz selbstverständlich gemacht hast, auf der Straße, im Einkaufszentrum, im Kaffeehaus, wo auch immer, ist jetzt anders. Und du bist unsicher, du denkst, jeder sieht das fort, dass das bei dir nicht stimmig ist. Und dann dreist du dich um, wenn da denkst du, die Leute schauen die an. Ja, und dann fällt es natürlich auf. Aber das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, den musst du durchmachen. Und ich glaube, dass es den Menschen, die sich wirklich sicher sind und das innerlich schon spüren und immer gewusst haben, sie sind im falschen Körper, die tun sie leichter als die Menschen, die vielleicht das nicht haben. Bei mir ist einfach dann diese Schutzhülle weg gewesen und die haben das wahre innere Leben können. Und darum ist es bei mir auch relativ schnell gegangen, dass das einfach selbstverständlich gewesen ist für mich und ich mir überhaupt keinen Kopf mehr gemacht habe, ob es irgendwer umdreht nach mir oder ob das nicht stimmig ist. Genau, und dann bin ich mit dem nach Vorarlberg gekommen.
Ich meine, du erzählst das so und es ist total schön, dir zuzuhören, weil glaube ich, ein Weg war, der dich glücklich gemacht hat. Aber ich glaube, es muss schon, also diese Schritte zu machen und den Mut zu haben, zu sagen, fange das wirklich an und weiß, dass ich mir da viel vornehme und dass das Hürden sind. Also ich glaube schon, dass das Mut braucht und Kraft und Unterstützung und Hilfe vielleicht auch.
Ja, definitiv. Also es braucht Mut, stimmt. Es braucht auch Kraft. Dazu muss ich vielleicht sagen, ich habe ja bis zu meinem Outing im Oktober 2018, zu meinem Geburtstag, da habe ich ungefähr schon davor, ja knapp über ein Jahr, den Weg für mich entschieden zum Gehen mit Psychotherapie. Und es hatte in meinem Leben einfach niemand gewusst. Bis zu meinem Outing, also kurz vor Oktober, habe ich dann meine Familie eingeweiht, meine engsten Freunde. Und da habe ich aber jetzt schon ungefähr, ich glaube, da war ich schon 4 Monate habe ich da schon Hormone genommen. Mhm. Also da war der Weg für mich zurück einfach klar, dass der nicht mehr möglich ist. Und das haben ja auch meine Freunde und meine Familie genauso gesehen. Ich sage, ich brauche gar nicht nachdenken, mich irgendwie umzustimmen. Ich nehme für 4 Monate Hormone. Und der Weg ist fix. Entweder ihr akzeptiert das so oder ihr lernt es einfach. So ungefähr waren jetzt zusammengefasst meine Worte. Und jetzt musst du dir vorstellen, das ist natürlich schon für Familie und Freunde, die jetzt 48 Jahre als Thomas kennen. Und den Kutter Thomas und sie, ich bin Anna. Also das ist auch nicht so einfach für die andere Seite. Mhm. Und ich habe mich auf diesen Prozess lange vorbereiten können, mit einem Jahr fast, oder? Und die erfahren das dann auf den Touch von mir. Also das ist auch nicht so einfach die andere Seite. Und ihr habt gesehen, ihr habt natürlich Zeit, darüber nachzudenken. Ihr könnt mich als Frager, deswegen habe ich auch immer gesehen, ich gehe sehr offen mit dem um. Und egal, was ihr wissen mögen, egal ob, ja, stehst du jetzt auf Männer oder Frauen oder das, egal was es ist, fragen wir das bitte einfach. Und so ist es dann auch passiert, dass da viele Fragen gekommen sind, die ich auch erklärt habe. Ja, und dann macht es das einfach. Ja. Und das waren die Reaktionen ja durchwegs positiv.
Ja, du weißt ja schon ziemlich beides, muss ich sagen.
Ja.
Vielleicht. Ja. Aber hat das auch in der Beziehung zu Familie und Freunden, die dich ja mögen und lieben, mhm, und alles, mhm, hat das nicht vielleicht auch was Positives verändert, dass sie vielleicht gesehen haben, dass dir vielleicht auch irgendwie so ein Stein vom Herzen genommen worden ist, dass das eine wichtige Entscheidung für dich war?
Ja, natürlich. Ja, natürlich, das auch. Hat natürlich schon Zeit vergangen dazwischen, aber natürlich, ja, weil sie wünschen sich ja, dass der Mensch, der als Freund bezeichnet wird, einfach glücklich ist. Mhm. Und, aber es ist natürlich schwieriger, oder? Also ich stelle mir das umgekehrt vor, ja. Ich habe mir halt lang vorbereiten können auf das und jetzt sitzt bei dir gegenüber und erzählt dir das. Einfach ist es nicht.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube halt, dass auch, dass es eine Frage von unserer Generation ist. Weil ich glaube, dass auch, heutzutage ja. Das Thema Transsexualität, Transitioning, all diese Themen ja viel mehr auch in Medien sind und dass das nicht mehr, es ist noch immer ein Tabuthema, aber nicht mehr so ein Tabuthema. Und vielleicht, dass man dann schon auch irgendwie gefasst und sagt, okay, Hauptsache Menschen sind glücklich, komplett scheißegal, ja. Also vielleicht ist es nicht, das wäre eine schöne Welt, wenn das so wäre, über jedem.
Das wäre eine schöne Welt. Da hast recht, ja. Wir sind natürlich bitterer als wie vor Jahren noch oder Jahrzehnten noch, keine Frage. Aber wir sind immer noch nicht dort, dass man sich auch selbstverständlich, da sind wir noch weit entfernt. Aber jetzt muss ich trotzdem einfach auch sagen, es ist so, dass es auch die Community sich oft, wenn man Community bezeichnen darf, sich alles oftmals nicht einfach macht.
Okay.
Und ich meine jetzt, insofern, wenn du zum Beispiel transidente Menschen siehst, sie verhalten sich teilweise dann auch so, dass einfach die Gesellschaft drauf schaut. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Ja, die Sichtbarkeit, ja, aber ich glaube, dass es nicht immer gut ist, es teilweise so extrem auch zur Schau zu stellen. Ja, und das ist auch das, wo ich zum Beispiel, ich gehe ja auch an Schulen und mache das in Schulklassen im Rahmen von Workshops, dass ich dort mit dem Kind, mit der Jugendlichen einfach sprich über das Thema der Identität, der Transidentität. Und da höre ich ganz oft, dass sie sagen, hey, cool, du bist ja einfach ganz eine normale Frau. Weißt du, und das ist das, wo ich meine, ja. Ich gehe nicht auf die Straße, ich will nicht rausgehen, damit ich auffalle. Was bei vielen leider, die auch kennengelernt, aber einfach der Fall ist. Und ich habe noch einige kennengelernt, oder? Und dann frage ich diese Menschen, sag, meinen ihr echt, dass Frauen im Alltag so umeinander laufen wie ihr es dann? Und dann sagen die ja. Und da spreche ich jetzt von High Heels, wo sie nicht laufen können, oder spreche ich von Lack-Mini-Rock oder Leder-Mini-Rock im Krankenhaus, ja. Extrem angemalt im Gesicht, ja, wo ich mir denke, ja, ihnen gefallen im Farbtopf und ja, keine Ahnung, nicht mehr rausgekommen. Und das macht es dann schwierig, weil dann hast du natürlich die Leute, die mit dem Finger zeigen auf die Leute und sagen, da schaut die Transe oder wie auch immer an und denkt, gerade Anna, im Lieble, in Jeans, in Sneakers am besten. Und ist einfach ganz normal. Und dann sagen die Kinder, ja, du bist einfach ganz normal. Sag ich, ja, genau. Und das ist es, ja. Und ich glaube, dass sie da manche einfach keinen Gefallen tun, ja.
Aber ist es nicht auch eine Form von einer, wie einer aufsässigen Pubertät? Weil wenn ich mir überlege, so in meinem Umfeld, ja, also so wie wir so alle so zwischen, weiß ich, 12 und 16 oder 17 waren, du versuchst ja anzuecken und du weißt ja noch nicht, wie du mit Weiblichkeit umgehst. Und dann, also dieses Angemaltsein oder falsch gekleidet oder übertrieben, mit dem lernst du halt umzugehen in der Pubertät in Wahrheit. Mhm. Wenn man eine Transidentität hat, dann ist das halt eine Form von vielleicht auch Pubertät.
Gebe dir recht, Brenda. Absolut. Du hast es an den Punkt gebracht. Die Pubertät habe ich auch durchgemacht. Die machst du in der Hormontherapie einfach durch, und zwar im Schnelldurchlauf. Also wo Mädel einfach lange Zeit haben in ihrer Pubertät, über Jahre, das machst du in sehr, sehr kurzer Zeit durch. Und es hat auch, ich bin im Umfeld Freunde hier in Vorarlberg dann schon, die gesagt haben, hey, Anna, jetzt riss dich zusammen, du bist voll die Zicke geworden. Hey, jetzt riss dich mal zusammen. Und ich gesagt, nein, ihr spinnt, ich bin auch keine Zicke, ich bin aber jetzt mal, also das war meine Pubertät, das machst du durch. Und du probierst die aus, ja, gebe ich dir recht, aber das sind dann, aber irgendwann ist die Pubertät in den meisten Fällen gerade dann ins Erwachsenenalter rüber. Und dann sollte man mal auch ankommen, sage ich mal so. Und bei dir Menschen die kennen jetzt aber schon länger, und da habe ich nicht das Gefühl, dass dieser pubertierende Prozess einfach auf die Pubertät zum Schieber ist, sondern dass das einfach etwas ist, was sie denn auch zur Schau stellen wollen. Ja, aber ja, die Pubertät, aber ja, die Pubertät machst du durch und die haben wohl ich durchgemacht.
Ich komme jetzt mal zu zweit mit Milch und Zuckerfrage und die ist, mhm. Ich glaube, wir sind eh schon eigentlich mittendrin. Und zwar, was kann man von dir lernen?
Ich glaube, ich lerne von vielen Menschen ganz viel. Was kann man von mir lernen?
Also an dieser Stelle sage ich dann ganz gerne, ich sage dann gerne, was ich glaube, was man von dir lernen kann. Weil wir kennen uns jetzt auch schon ganze 30 Minuten.
Ja, finde ich super.
Da kann man das schon sagen. Also ich glaube, dass man von dir Offenheit lernen kann.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Offenheit ist ein Thema, die Toleranz, der Respekt dem Menschen gegenüber, vorurteilsfrei dem Menschen zu begegnen und sie so sehen lassen, wie sie sind. Das ist, glaube ich, etwas, was man vielleicht von mir, wenn man was lernen kann, von mir lernen kann. Weil ich glaube, es ist jeder Mensch gut und perfekt, wie er ist. Und so sollte man ihn auch versuchen zu sehen. Das versuche ich bei anderen Leuten auch. Und so zum Leben. Und da hat natürlich auch, das muss ich schon sagen, da ist schon mein Studium, mein Psychologiestudium, natürlich auch jetzt etwas, was mich extrem bitterbracht hat, sagen wir so.
Ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass man irgendwie ein Problem damit hat, wenn Leute leben wollen, wie sie leben wollen und anziehen, was sie anziehen oder sein wollen, wer sie sein wollen. Ja, das betrifft mich nicht. Es betrifft mich überhaupt nicht.
Genau.
Ob jetzt du Anna bist oder Thomas bist, das ändert mein Leben einmal gar nicht. Deswegen, wenn wir alle glücklich sind, sind wir miteinander glücklicher. Nicht eine ganz pragmatische, einfache Sicht der Dinge.
Ja. Und es geht ja um den Menschen und um den Charakter. Ja. Wie begegnen wir uns? Wie verstehen wir uns? Und da ist völlig wurscht, jetzt mal, welches Geschlecht du hast oder welche Kleidung du trägst. Das ist einfach
Warum völlig hast du den Namen Anna gewählt? Hat es einen Namen gegeben? Weil ich glaube, das ist irgendwie so, jedem bei uns ist im Hinterkopf, wie würde ich mich nennen, wenn ich mich selber benennen könnte?
Ich meine, ich habe nicht das Glück gehabt, dass wir es aussuchen können. ja, genau, das ist ein Vorteil. Aber die Frage hat sie mir gestellt, weil das habe ich mit 17 Jahren, wo ich das gewusst habe, was es eigentlich bei mir ist, habe ich einen Zettel aufgeschrieben und wenn ich den Weg einmal gegangen, dann ist es die Anna. Aber es gibt keinen Bezug, also ich habe weder eine Anna kennt noch irgendetwas anders. Ich habe es einfach gefolgt und den Namen kann ich schon vorne und von hinten gleich lesen.
Freundeskreis, danke.
Und sonst hat der Name einfach zu meinen Familiennamen auch gut passt und die Frage kann ich mir aber auch die rechtlichen 30 Jahre auch nicht mehr gestellt. Es war Anna, ist Anna und es passt so.
Du hast jetzt schon gesagt, du hast mit 17 schon gewusst, Anna, also das ist der Name und du hast mit 47, wir haben ja schon drüber geredet, mit 47 dann auch deinen Bekannten und Familie gesagt, du bist jetzt die Anna. Das ist ja schon eine extrem lange Zeit dazwischen. Und dann auch noch einmal danach der ganze Prozess, damit es halt wirklich auch von außen die Anna ist. Gibt es da irgendwo, hat es da einen Punkt gegeben, wo du gesagt hast, so eigentlich, es ist es mir nicht mehr wert oder dass du aufgeben wolltest oder ich sage es so, okay, nein, dann ist es halt jetzt so und ich bleibe so, wie ich bin.
Na, also das kann ich ganz klar beantworten. Na, den Punkt hat es nie in diesem Prozess gegeben. Weil ich lange davor circa habe, darüber nachzudenken, mit mir auseinanderzusetzen. Natürlich kannst du im Vorfeld nicht wissen, was dich denn erwartet. Es sehen dir natürlich deine Psychotherapeutin, all die dich begleiten im Prozess, sehen dir natürlich, was die grundsätzlich jetzt erwartet. Körperliche Veränderung, psychische Veränderung, was das mit Operation bedeutet und. Also die Sachen sehen sie dir. Aber was das denn im Alltag für Auswirkungen hat, das erlebst du denn einfach. Und darum ist es umso wichtiger, deswegen sage ich auch immer, der Prozess ist wichtig. Der begleitende Prozess, der psychotherapeutisch begleitete Prozess. Weil da kann es schon Phasen geben, wo du einfach dann an einen Punkt kommst, wo du sagst, na, das will ich eigentlich nicht. Sei es die Begegnung mit den Menschen. Wenn du, ich sage es ganz blöd angemacht wirst oder was auch immer, was ja passieren kann in dem Prozess. Und wenn du da keine stabile Persönlichkeit hast, oder nicht dir sicher bist in dieser Entscheidung, dann kann das schon passieren, dass das schwierig wird. Und in meinem Fall war es aber immer klar und ich war in der glücklichen Lage, dass ich nie darin dann zweifle, klar haben, dass das ein falscher Weg ist oder dass ich den nicht stoppen muss, bestätigt sie auch heute immer wieder, wenn ich mir denke, ich müsste jetzt zurück zum Thomas. Das ist für mich undenkbar. Also es ist undenkbar. Und ich glaube, da geht es mir im Moment jetzt, oder geht es mir so, wie wahrscheinlich jeder anderen biologischen Frau, die sie könnte sich nicht vorstellen, dass sie ein Leben als Mann führt. Und so geht es mir auch. Also na, die Entscheidung nie bereut, nie zweifelt, alles richtig gemacht. Würde ich vielleicht so sagen.
Aber ich glaube, also was ich hier total spannend finde, also die Entscheidung zu fällen, den Prozess durchzumachen, all diese Hürden zu überspringen, nach Vorarlberg zu versiedeln, das sind ja alles, also das sind ja zu dem, was körperlich passiert, ja auch noch im lebenseinschneidende Dinge, die Wahnsinn sind. Und dann aber sagen, okay, aber ich gehe auch auf den Schulen und erzähle meine Geschichte. Das ist ja noch einmal eine Dimension, die ist einfach, die deine Geschichte besonders und besonders schwieriger macht oder aufwendiger, würde ich mal fast sagen. Weil du das oft erzählst und damit oft konfrontiert bist.
Das ist ein Teil. Ich glaube, dass das etwas ist, was ich damit der Gesellschaft zurückgib. Ich bin dankbar, dass ich diesen Weg da haben dürfe oder auch immer noch gang. Und somit mag ich einfach da der Gesellschaft, den Kindern, den Jugendlichen da einfach was zurückgehen. Das ist auch meine Form der Dankbarkeit, dass ich das erleben darf. Ich glaube, das ist einfach, ich bin ausgesucht worden für den Weg. Der ist nicht zufällig mir gerade passiert. Das hat einen Sinn gehabt. Und jetzt gebe ich da einfach der Gesellschaft was zurück mit dem. Und das ist für mich kein Aufwand, keine Anstrengung. Das ist einfach, da bin ich dankbar, dass ich das machen darf. Und wenn ich noch einer Person damit helfen kann, dass sie sagt, okay, das ist ja cool, jetzt weiß ich, was mit mir los ist, ja, und das ist schon passiert, das haben sie dann auch Kind bei mir gemeldet, oder Eltern vom Kind, wo ich in Kontakt bin, sagen, ja, mein Kind hat gleiche Geschichte. Und es ist immer feiner, wenn du halt mit jemandem reden kannst, wo genau weiß, was auf dem Weg auf die wartet, weil sie es erlebt hat, und nicht weil sie es in irgendwelchen Lehrbüchern oder wo immer, wo es eh wenig gibt, auf der Käse hat. Weil ich habe es nicht gelesen, ich weiß es. Und das ist ein großer Unterschied. Und natürlich hat es davor, wenn ich jetzt vor die Zeit komme, natürlich auch da Phasen in meinem Leben, zweimal gehe, wo ich auf dem Punkt gestanden bin, dass ich einfach mein Leben an ein Ende setzen will. Ich bin mit einem Abschiedsbrief aufs Berg in Tirol gefahren und bin an der Kippe gestanden und habe gesagt, nein, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und die Frage ist bei mir immer da, sehe, das ist zweimal der Fall gewesen. Was tue ich der Gesellschaft an, wenn ich sage, wer ich bin? Das war meine Frage. Gar nicht so sehr darf ich so sie, sondern was tue ich der Gesellschaft an? Und es hat mir dann einfach etwas zurückgekippt, dass ich da heute noch da bin. Und das war dann, ich sage so, das Wissen, da kommt noch etwas, da wartet noch etwas auf mich. Und deswegen bin ich sicher, dass ich für das ausgesucht worden bin und ich einfach die Person jetzt bin, weil ich diesen Weg machen dürfe. Und deswegen gebe ich das auch gern weiter.
War der Weg für dich ein aufwendiger oder war ein aufregender? In Form, dass du dem näher kommst, wo du hin wolltest?
Beides. Jetzt natürlich. Er war aufwendig, weil du natürlich die ganze Prozedur durchmachen musst. Aber auch aufregend, weil du natürlich Sachen erlebst und Erlebnisse wahrscheinlich hast, wo für dich kein anderer, keine andere hat, oder? Und du, also nicht zum Beispiel das erste Mal beim Einkaufen stehst, bei der Fleischtheke, und du gerade in diesem hormonellen Veränderungsprozess bist und irgendwie das Gefühl hast, ja, wissen die jetzt, dass ich Frau bin oder so, und dann sieht die Verkäuferin, ja, was kriegt die Dame? Und dann denkst du, dann stehst du an der Decke, yes. Sie hat's gecheckt. Also so Sachen, oder? Also es ist aufregend, oh, ja. Oder erste, keine Ahnung, im Restaurant aufs Damen-WC gehst. Das sind alles so Sachen, wo du irgendwie denkst, schaut denn jeder, sieht jeder sofort, das ist einfach spannend. Und naja, also aber drum auch aufregend, ja.
Aber ist das sehr belastend dann, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Toilettenbeispiel hernehmen? Du machst dir ja sicher ewig lang darüber Gedanken, so, da, ist das jetzt okay, weil ich bin die Anna, ich darf ins Damen-WC, aber sehen das die anderen auch so? Das ist ja viel, viel mehr Gedanken dahinter, als wenn die Brenda und ich jetzt sagen, so, ja, ich gehe mal aufs Klo.
Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich so, natürlich. Ja. Und du bist ja genauso, wie ich es vorher gesehen habe, du bist dir ja unsicher. Du hast das Gefühl, das erkennt man sofort. Und jetzt ist es bei den Damen-WC nicht so, dass du sofort irgendwo anstellen kannst. Und der Wille ist standen und sich schminken und das und das. Und also da ist ja mehr Betrieb, sage ich mal so. Ja, natürlich machst du dir Gedanken. Aber das wird besser. Das ist am Anfang, wo du noch in diesem hormonellen körperlichen Veränderungsprozess bist, ist es schwieriger. Und dazu muss man ja sagen, da muss man zwischen dem Prozess unterscheiden, wo du dich körperlich im Außen angleichst, dem weiblichen Körper, was ja noch nicht heißt, dass du vom Unterleib und gesamten Körper auch schon die geschlechtsangleichende Operation hast. Also du bist äußerlich jetzt schon vielleicht tendenziell vielleicht eher schon der Frau zuzuordnen, aber von den Geschlechtsteilen her ist es noch nicht so. Ich meine, das kannst du natürlich gut verbergen, weil du läufst schon nicht nackt umeinander, oder? Also ich zumindest nicht. Aber trotzdem gibt es ja den Situationen und sei es in der Garderobe zum Beispiel beim Sport oder sei es, wenn du in ein Schwimmbad gehst. Solange du noch nicht die Operation hast, ist es natürlich schwierig, weil was tust du jetzt? Du gehst jetzt in die Damengarderobe und ziehst du dort den Badeanzug oder den Bikini an, sieht jede Frau, die da drin ist, hat sie was ist los? Du bist falsch. Ja. Das ist schwierig, also das vermeidest du. Das ist schon eine Phase, wo du diese Sachen vermeidest, weil es geht einfach nicht. Und da verstande jede Frau, die sagt, ja, das ist schwierig, ist zwar teilweise körperlich schon weiblich, aber geschlechtsteilmäßig einfach noch männlich. Mag ich auch nicht. Wenn ich es heute sehe, würde ich das wahrscheinlich auch nicht, weil das dir bei uns in der Frauengarderobe steht. Säge ganz ehrlich, das hätte ich mir auch schwer. Und insofern vermeidest du solche Situationen, was sich dann natürlich ändert, wenn du die geschlechtsangleichende Operation machst. Denn ja, dann ist es einfach selbstverständlich, oder? Und dann schaut auch keiner mehr.
Aber ist es nicht in Summe alles ganz viel Problem, dass wir irgendwie in unserer Gesellschaft die ganze Welt so binär sehen und es gibt Frauen und Männer und das ist so. Und da wird nicht dann gerüttelt und das wird, also es würde mir nicht leichter tun, wenn wir da ein bisschen einfacher damit umgehen würden, mit Geschlecht?
Spannende Frage. Ja, natürlich. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite sind eben genau die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, oder? Schwierig.
Ja, aber die könnte man lösen.
Ja, könnte man lösen, könnte man aufwendig wahrscheinlich lösen, aber könnte man durchaus lösen. Das ist ganz schwer für mich zu beantworten, weil an sich bin ich da schon sehr tolerant, was Geschlecht und zwischen Mann und Frau betrifft, bin ich da sehr, sehr tolerant und offen, jeder soll das tun, wie er will. Aber es stellt sich schon für mich dann natürlich schon die Frage, und gerade bei Duschen, bei Garderoben, bei Schwimmbädern, überall, wo du nackt bist, ja, und das ist eine Frauengarderobe, das ist eine Männergarderobe, ich weiß nicht, ob die Gesellschaft ist definitiv nicht so weit, dass das funktioniert. Und ja, jetzt höre ich immer die Gegner, die sagen, ja, viele versuchen dann sie vielleicht einfach in die Frauengarderobe zum Innenschmuggler und sagen halt, sie gehören da innen. Ja, also ich kann das für und wieder schon verstehen und ich habe leider für das keine Lösung. Also,
die Frage ist, ob man nicht bei Schwimmbädern und bei Umkleiden einfach sagen kann, dann gibt es keine Umkleide, wo jeder für sich alleine ist. Ja? Dann ist es komplett wurscht.
Genau, zum Beispiel.
Weil ich war letztens in einem Schwimmbad und da war eine Frau mit ihrem Sohn in der Frauenumkleide, weil das ja anerkannt wird, dass Kinder bei den Frauenkabinen sind. Genau. Nur aus meinem Gefühl war der Bub einfach zu alt. Der hat eine Gesichtsbehaarung gehabt und da habe ich mir gedacht, okay, aber da wird es dann schon wieder akzeptiert, weil es ja noch eh jung ist. Wo man bin jetzt auch nicht so klasse. Ehrlich gesagt.
Na, absolut. Eben, das ist das, was ich vorher gemeint habe, oder? Natürlich kannst du, wo jeder denn für sich ist oder wo du absperrbare Kabine hast, wo du die umziehen kannst, das ist machbar vielleicht in Schwimmbädern, weißt du, so eine große Garderobe gibt und dann lauter einzelne kleine Kabinen, wo du umziehen kannst. Ja. Aber dann ist die Frage, machst du das mit dem Duschbereich zum Beispiel? Da ist es auch schon wieder ein schwieriger. Und gerade jetzt in Sportstätten, ich sehe es ja jetzt auch bei mir, oder beim Sport, beim Mannschaftssport, wir haben keine 40er drauf, sage ich mal, wo wir die Leute unterbringen können. Und da täte ich mir wahrscheinlich auch schwer, wenn da jetzt wer dabei wäre, wo vielleicht meine Geschichte noch nicht beendet hat.
Aber vielleicht könnte man einfach Kabinen machen und sagen, okay, für Leute, die einfach da lieber eine Kabine für sich haben. Ja? Das muss man jetzt gar kein Geschlecht festmachen, ja? Sondern also aus welchem Grund auch immer, ja, das ist ja komplett wurscht. Ja. Weil ich glaube schon, dass das auch, ich denke immer zurück an meine Schulzeit, wo du diese Kunga da oben hast und die Duschen und so weiter, duschen war niemand von uns, weil es einfach offen war und das wollte doch niemand. Und jetzt unabhängig davon, aber ich denke mir dann im Nachhinein, okay, wenn da Kinder dabei waren, die vielleicht mit ihrer Identität gehadert haben, hat es das aber auch nicht viel leichter gemacht.
Natürlich, Brenda, ich bin da völlig bei dir. Das macht es nicht leichter, ja. Absolut. Ich hab dafür noch keine Lösung, aber den Ansatz ist natürlich einer, wo man verfolgen kann, ja. Aber es hängt doch viel mit der Toleranz der Menschen einfach gut zusammen, oder?
Ich wollte nur eins noch einwerfen mit den Toiletten und das finde ich immer so arg, gerade in Schulen, ne, dass man dann sagt, naja, dann die Kinder mit Transidentität sollen halt auf die Behindertenklos gehen. Ja. Wo Nein. Ich sage, ja, das geht halt auch nicht. Ne?
Da haben wir ein Problem damit, weil das...
Ja. Ja.
Genau, damit haben wir ein Problem, weil das, da werden wir einfach schon in der Schublade. Mhm. Ich nicht tue, was nicht stimmt. Ja, die Menschen sind nicht behindert. Ja,
ja eben.
Sie sind anders, sie haben ihre eigene Geschichte, aber es ist ja mittlerweile keine Diagnose mehr, wo du sagst, du bist krank, sondern das ist einfach etwas, was in dem Fall Gott gegeben ist. Und da hat jeder seinen Weg zu meistern, aber das ist keine Behinderung, keine Krankheit.
Ich finde, dass man es mehr dazu sagen muss, weil es ist so eine schnelle Lösung, die man oft so präsentiert bekommt, so, naja, gibt es die Behinderten los.
Genau.
Und ich finde, das muss man schon auch sagen, dass das nicht geht.
Ja, absolut. Kann ich nur unterschreiben.
Ich habe jetzt, nachdem wir schon ein bisschen fortgeschritten sind mit der Zeit, die dritte große mit Milch und Zuckerfrage für dich. Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
Also ich glaube, wir haben das jetzt schon gemerkt, wir bringen verschiedenste Situationen zum Lachen. Ich bin einfach ein Mensch, wo gern lacht. Und ich bin der Meinung, und das bestätigt so immer wieder, dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen ist einfach das Lächeln. Und du kannst ganz viel schon... Man kann ja das ausprobieren. Ja. Du kannst in den öffentlichen Verkehrsmitteln mal reingehen und entweder gehst du mit einer Schnarre rein, wo jeder sieht, oh Gott, Katastrophe, ja, was ist mit der passiert oder mit dem? Oder du gehst rein und lächelst einfach. Völlig sicher, du lächelst Leute einfach an. Und du wirst sehen, in den meisten Fällen müssen sie auch lächeln.
Also ich glaube, du warst schon länger nicht in Wien. Da lächelst du mal niemand an in der U-Bahn. Ganz prinzipiell.
kann ich nicht beurteilen, vielleicht. Ja. Aber es wäre mal spannend zum Ausprobieren. Aber ich merke einfach, es macht es viel, viel einfacher in den Begegnungen. Auch in den zwischenmenschlichen Begegnungen macht es, du siehst es ja schon an deiner Mimik, ob du eher lächelst oder ob du wirklich mit, ich sag's mit einem Schnarr um eine Hand laufst, wo ich oder davon laufe. Also insofern, mich bringt ganz, ganz viel zum Lächeln. Ich lache relativ viel den ganzen Tag. Und das können Kinder sein, mit denen du arbeitest. Das können Kolleginnen sein, Freundinnen sein. Das kann einfach auch, wenn ich mal was im Fernsehen anschaue, also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo ich herzlich lachen kann. Wo vielleicht schon manche andere meinen, was ist da jetzt zum Nahe eigentlich? Aber ja, es bin ich und es macht vieles einfacher.
Ich finde es total ansteckend auch mit dir jetzt. Wir reden jetzt eine knappe Stunde und finde es wahnsinnig ansteckend. Und irgendwie macht es ein Gespräch auch viel einfacher, wenn man irgendwie die Offenheit, die du bringst, auch mit Fröhlichkeit und unterstreicht. Das macht es wirklich ein sehr, ein, es macht es noch schöner, dir zuzuhören.
Es macht es einfach atmosphärisch viel, viel einfacher.
Kannst du auch über dich selbst lachen?
Ja, total gern. Ja, am meisten über mir selbst. Ja, absolut.
Gibt es eigentlich so einen Moment, wo du sehr überrascht warst über dich selbst?
Ich bin jeden Tag über mich selbst überrascht. Irgendwie keinen speziellen Moment. Also ich könnte jetzt nicht einen speziellen Moment sagen, wo ich über mich überrascht war. Ich glaube, dass du ganz, ganz viel, wo ich vielleicht der Meinung war, ich hätte es nicht geschafft, ja, weil vielleicht die Gesellschaft einfach auch mir den Eindruck vermittelt hat, dass du das nicht schaffst. Und wo ich dann vielleicht überrascht war, denn über mich, dass ich sage, ich habe es doch geschafft. Ja, und ich habe es euch vielleicht auch gesagt, dass es kann, oder? Und da ist Studium zum Beispiel auch so ein Beispiel, oder? Ich war immer irgendwie der Meinung, na, das schaffe ich nicht, ja. Es hat zwar jeder gesagt, ja, du bist im Sozialbereich gut aufgehoben, und du hättest Talent dafür, aber ich habe nie gewusst, wie anfangen und schaffe ein Studium, und jetzt bin ich 52 Jahre bald in 3 Wochen, und schaffe ich das, kann ich das schaffen? Und wenn ich jetzt an meine Studienanfangszeit, das ist jetzt im Jänner gesehen, zurückdenke, ja, du kannst vieles schaffen, das überrascht mich dann auch und das freut mich dann auch. Also man kann schon sehr viel schaffen, ja. Und das überrascht mich in meinem Fall auch öfters mal.
Weil du jetzt gerade so schon über die Zukunft und Vergangenheit sprichst, stelle ich dir gleich die vierte mit mich und Zucker Frage. Und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2027. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Ich habe meinen Masterabschluss. Den habe ich in 5 Jahren, also davon gehe ich aus, spätestens da der Fall ist. Und sonst glaube ich einfach, dass ich bin sehr glücklich im Moment, wie es ist. Und ich glaube, es braucht, und das habe ich auch gerne, es braucht nicht viel, um glücklich zu sein im Leben. Und da spreche ich jetzt vor allem von materiellen Dingen, da braucht es nicht viel. Und wenn ich mit den Menschen, die um mich sind, mit den vielen Begegnungen, die ich jeden Tag auch erlebe, das ist so bereichernd und so ein Geschenk. Und wenn ich da was mitgehen darf im Leben, dann ist alles gut. Da braucht es nicht viel verändern. Da braucht es nicht viel verändern. Bis auf den Abschluss. Aber sonst.
Wirst du in 5 Jahren in Schulen in ganz Österreich Kinder deine Geschichte erzählen und mit deinem Master Kinder und Jugendliche betreuen oder auf dem Weg begleiten?
Also davon gehe ich aus, dass ich Familien oder Kinder mit ihrem System betreue und begleite. Davon gehe ich aus, dass das passiert. Ob ich jetzt in ganz Österreich unterwegs bin, da fragst du am besten mal den Herrn Polaschek, ob der eine Idee hat, ob das macht.
Also ich kann ja garantieren, dass der Herr Polaschek in 5 Jahren nicht mehr dafür zuständig ist.
Wir könnten immer jetzt fragen, ob das... Also ich glaube, die Notwendigkeit wäre natürlich da. Mhm. Und das wäre etwas, wo ich natürlich gerne machen würde. Mhm. Ob es jetzt in ganz Österreich ist, kann ich dir nicht beantworten. Aber das ist etwas, was sicher mein Leben begleiten wird.
Siehst du? Die Wiener Finger kommen schon rüber und wollen dich schon ein bisschen rüberziehen, hier nach zu uns hier wieder ein bisschen, so was die ein bisschen zurückbringen.
Also ich kann da sagen, ich komme gern nach Wien auf Besuch zum Workshop auf ein Kaffeele. Alles gut. Aber ich weiß auch, und das ist so sicher wie das Amen im Gebet, dass sie irgendwann in absehbarer Zeit meine Reise in meine Heimat Vorarlberg wieder antritt.
Und ich habe noch eine letzte Frage, eine ganz wichtige, wenn es zum Thema Identität ist. Ich finde es extrem, extrem wichtig. Wie lange hast du gebraucht, dass du die Uhrzeit nicht in Wienerisch sagst? Und wie lange hast du gebraucht, keine Uhr mehr zu sagen? Ich finde, das ist eine wichtige Identitätsfrage von Wienern und Vorarlbergern.
Das ist extrem spannend, weil, also ich bin ja nach Vorarlberg gekommen, haben der Dialekt davor ja einfach nicht können, oder? Da kommst du nicht nach Vorarlberg und kannst der Dialekt. Und das Alemannische ist ja nochmal eine Kleine anders wie der Rest Österreich. Also alle, wo hinter Vorarlberg da irgendwie innerösterreich sind. Und
innerösterreich. Ich habe den Ausdruck also vergessen.
Also innerösterreich, genau. um auf die Sprünge zu helfen. So, die Uhrzeit hast du mich gefragt. Ja. Also grundsätzlich der Dialekt. Also ich kenne ganz viele Leute aus bösen Vorarlberg, die sind jetzt 20, 30 Jahre in Vorarlberg, kommen aus dem Deutschen, kommen aus Innerösterreich. Und du hörst sofort, wenn du 2 Sätze mit Sinner am Schwätzen bist, hörst du, dass sie nicht aus Vorarlberg kommt. Und ich habe tatsächlich eine der ersten Begegnungen da mit Leuten, die dann gesehen haben, wenn ich dann gesehen habe, ich komme eigentlich gebürtig aus in Österreich, aus Wien, haben sie gesagt, das geht's nicht. Das ist nicht möglich, dass du innerhalb von ein, zwei Monaten der Dialekt so sprichst wie bei uns. Und da kannst du in Vorarlberg, also wir sagen Bödeledeutsch. Das Bödeledeutsch ist so ungefähr das, wenn du es nicht kannst. Oder wenn die Satzstellung einfach eine falsche ist. Und das ist schon meine Angst gesehen am Anfang, dass sie das oft genauso anhört. Und die Leute haben halt eben gesagt, nein, wir können nicht glauben, dass du mal aus Wien kommst. ja, und insofern ist das auch mit der Zeit und mit allem, einfach, du verwendest einfach andere Begriffe, oder? Und das geht ganz, ganz schnell, wenn du nur mit Vorarlbergern zusammen bist. Heute habe ich oft schon das Problem, wenn ich mit einem Innerösterreicher am Schweizer bin und telefonierer bin, dass die sagen, kannst du bitte ein Klelle Hochdeutsch reden? Ich verstand den nicht mehr. Also das ist jetzt schon eher das Problem. Aber das ist in meinem Fall schnell gegangen und ich glaube, dass das auch der Grund ist, weil ich ja eben fast mein ganzes Leben auf der Flucht gesehen bin und auf der Suche gesehen bin. Und jetzt habe ich mich daheim gefunden und das ist Vorarlberg. Und umso leichter fällt es dir dann da die, ich sage jetzt, unsere Vorarlberger Identität zum einen hier. Und da gehören aber ganz, ganz viele Sachen dazu. So wie die OLZ und anders an.
Nachdem wir das geklärt haben, würde ich sagen, wir sind für heute am Ende angelangt.
Spannend, jetzt haben wir gar nicht über Volleyball gesprochen.
Das stimmt, ja. Wir machen dann eine Folge über Volleyball.
Sehr ja, cool.
Da reden wir versprochen nur über Volleyball.
Ja. Okay, spannend. Finde ich cool, ja. Also jederzeit gern. Es hat mich mega gefreut mit euch. Die Zeit ist einfach echt wieder...
Ja, es ist echt extrem schnell vergangen.
Ja, voll. Ja.
Vielen lieben Dank. Gibt es noch etwas, was du gerne den Hörerinnen und Hörern noch sagen oder mitgeben möchtest?
Also wenn ich so in einen Satz zusammenfassen kann, dann glaube ich, ist es einfach wichtig, dass die Menschen gut sind, wie sie sind, egal ob das jetzt Kinder oder Erwachsene sind, dass sie das leben sollen, dass sie für richtig halten und nicht, dass die Gesellschaft vielleicht von dir erwartet. Das ist vielleicht die Botschaft, die sich über die vielleicht es sich lohnt, dazu ein bisschen nachdenken.
Dann bleibt zu mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und für die Offenheit und für die Einblicke in dein Leben und in deinen Prozess und deinen Weg und in deine Fröhlichkeit und deine Offenheit. Das hat uns wahnsinnig gefreut. Ich spreche für uns.
Es hat uns wahnsinnig gefreut.
Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und reden über Volleyball.
Unter anderem denn, ja.
Ja, und dann gibt es nur Volleyball. Also wenn, dann nur. Und wer sich unsere anderen Folgen mit unseren Lieblingsvorarlbergern und Ihnen anhören will, nämlich zum Beispiel mit der Claudia Gamon oder mit dem Hansi Gasser oder mit dem Christian Bitschner, gibt es alle auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at oder allen gängigen Podcast-Plattformen und bald auch mit der Anna über das Thema Volleyball.
Ich finde es das super, dass Vorarlberger so präsent sind. Das freut mich mega. Ich mag auch Danke sagen. Es ist super fein, sie mit euch zum Schwätzen und ich freue mich gern auf eine Fortsetzung.
Super, Dankeschön.
Dankeschön.
Ich tue nur auf Stopp drücken.